Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Das Generieren von Innovationen und die Innovationsfähigkeit Deutschlands thematisierte beim Deutschen Betriebswirtschaftertag der Schmalenbach-Gesellschaft Ende September Rafael Laguna de la Vera. Er ist seit 2019 Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz Sprint, und sieht allein in der Gründung dieser Institution einen wichtigen Schritt, um Innovationen in Deutschland stärker nach vorne zu bringen.
Die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation. Ne? Ich kann das auch schon schnell sagen, weil die Art und Weise, wie der Staat Innovationsfinanzierung und Förderung macht, die hat sich ganz schön tradiert und ist langsam und schwerfällig geworden, sodass das Geld eigentlich immer in dieselben Kanäle fließt und nur große Unternehmen oder eben die Unis und so weiter, die dafür Menschen haben, das überhaupt annehmen können. Das heißt, alle Wettbewerber des Bundes landen dann immer in dieser Zielgruppe. Das ist aber nur vielleicht maximal ein Drittel der Republik.
Bastian Nominacher hat 2011 mit zwei Kommilitonen Celonis gegründet und zum ersten deutschen Dekakorn weiterentwickelt, einem Start-up mit einer Bewertung von über 10 Milliarden Euro. Er berichtet von der Leidenschaft zum Unternehmertum, die in der elterlichen Bäckerei geweckt wurde, und das Schlüsselerlebnis, das ihn zum Process Mining gebracht hat, bis heute Kern des Geschäftsmodells von Celonis.
Das war eigentlich der Heureka-Moment. Wir sehen, da ist das Problem und da ist eine Technologie. Wir haben uns einfach 3 Monate bei mir in der Wohnung hingesetzt und die erste Version von Celonis entwickelt. Und dann sind wir zum Kunden zurück. Und damals war es noch ganz einfach. Heute haben Sie ja mit Celonis, können Sie Daten von Unternehmen direkt anschließen, in live sehen, optimieren. Das waren noch Ausdrucke, die wir da generiert haben. Aber die waren so begeistert und wir konnten dann genau sehen, wo es die Probleme in den Prozessen gab und den Prozess von über 5 Tagen Lösungszeit auf unter 1 Tag Lösungszeit optimieren. Und das war eigentlich der Startschuss vor Celonis und das ist, mit dem wir uns bis heute beschäftigen. Also wirklich Unternehmen dieses System of Failure zur Verfügung zu stellen. Ein Ansatz, wie man wirklich sehen kann und gerade für CFOs eine unglaublich spannende Technologie wirklich eigentlich als ich nenne sie mal der Super Process Owner, zu verstehen, wie läuft mein Geschäft und wo verliere ich Performance, sei es jetzt auf der Bottomline, unnötige Kosten, unnötige Working Capital Bildung, wo habe ich auf der Topline, wo kann man Umsatz, Kundenzufriedenheit steigern und auch im Bereich Sustainability, weil oft sind Prozessprobleme nicht nur mit kaufmännischen Auswirkungen, sondern führen auch zu Ressourcenverschwendung und unnötigen CO2-Emissionen.
Fünf Fragen an Rafael Laguna de la Vera. Herzlich willkommen. Danke, dass wir heute mit Ihnen sprechen dürfen anlässlich des Deutschen Betriebswirtschaftertages. Sprint, was macht Sprunginnovationen aus? Welche Paradebeispiele gibt es dafür?
Also vor allen Dingen ist die Welt nach einer Sprunginnovation nicht mehr so wie vorher und wir alle haben das gespürt und gemerkt. Also die letzte, die wir gemerkt haben, war der mRNA-Impfstoff im Zuge von Corona. Davor vielleicht das Smartphone. Können wir uns noch eine Welt vor Smartphone, Internet, vor dem Internet vorstellen? Also junge Leute bestimmt nicht, ne? Also wir Alten vielleicht dann doch noch. Aber in unserer Definition kommt noch hinzu, dass es das Leben der größtmöglichen Anzahl von Menschen besser machen soll. Es gibt sicherlich auch Sprunginnovationen, die das nicht tun und die eben nicht ihre positive Wirkung entfalten. Jüngstes Beispiel vielleicht sowas wie TikTok, wo man sich wirklich fragen muss, ob es nicht eher eine Droge ist als ein soziales Medium.
Positive Beispiele nochmal, Sprunginnovationen?
Also fangen wir mal mit dem Fahrrad an. Das ist eine tolle Ermächtigungsinnovation, nennen wir das, weil es uns, ohne dass wir noch irgendwas anderes tun müssen, einfach die Reichweite erhöht. Es ist das energetisch effizienteste Fortbewegungsmittel nach wie vor. Da kommt nichts mit. Und gibt es schon lange, hat sich auch gar nicht so viel verändert. Also das war eine richtige, tolle Sprunginnovation. Wassertoilette, das mag jetzt irgendwie verrückt klingen. Ich habe es eben auf der Bühne auch gesagt. Also jeder von uns würde auf irgendwelche andere Technologie verzichten, wenn er doch bitte das Wasser Klo behalten darf, oder? Also können Sie in meinem Buch, was ich mit dem Thomas Rahmel geschrieben habe, haben wir noch ein paar mehr Beispiele. Es gibt natürlich endlos viele. Seit 300 Jahren wird unser Leben besser aufgrund von Sprunginnovation.
Welche Mittel stehen Ihnen denn bei Sprint zur Verfügung und was sind im Moment Ihre Fördercluster, wenn man das so nennen darf?
Ja, also wir sind quasi beschlossen worden, vor 4 Jahren bin ich berufen worden, musste noch aus meiner Firma raus, kam für mich etwas überraschend, der Ruf, muss ich dazu sagen. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht, bin aus der von mir mitgegründeten Firma mit 300 Mitarbeitern als Geschäftsführer, kommt eigentlich ganz so schnell weg. Haben dann 2020 so halbtags losgelegt, im Sommer ganztags und 2021, Mitte 21 waren wir dann auf Betriebstemperatur und konnten anfangen zu arbeiten. Haben mittlerweile 1500 Projekte gesehen, haben letztes Jahr ca. 80 Millionen investiert, dieses Jahr 160. Also es geht auch im steilen Flug, sind jetzt wirklich auf Betriebstemperatur mit 50 Leuten, machen die Wettbewerbe, davon laufen gerade 5 die Challenges. Und wir haben 1500 Projekte uns angeschaut, davon so um die 100 vorfinanziert und 13 in der Großfinanzierung, wo wir zwischen 20 und 90 Millionen pro Projekt geben.
Welche Schwerpunkte gibt es?
Es gibt die Cluster Life Science, ne, also Wirkstoffe, aber auch durchaus so Medizingeräte, also Lab on a Chip zum Beispiel. Das ist ja der Traum, den wir schon lange erfüllen wollen. Ne. Da gab es mal diesen Theranos Elizabeth Holmes Skandal. Das, was die gelogen hat, das wollen wir wirklich wahr machen. Aber auch ganz neuartige Verfahren in der Wirkstoffherstellung, wie zum Beispiel DNA-Origami, wo wir DNA-Stränge so drucken und programmieren können, dass sie dreidimensionale Formen bilden, so wie wir das wollen, und daraus zum Beispiel Kapseln zu machen, die Viren einfangen. Und das ist einer der etwas abgehobeneren Projekte. Aber selbiges Problem der antiviralen Wirkstoffe, da läuft eine Challenge, wollen wir auch mit den Dingen, die man vielleicht schon mal gehört hat, mit mRNA und CRISPR und so weiter lösen. Aber die lassen wir, die entwickeln wir gleichzeitig und schauen, wer das am besten macht. Der andere Cluster ist Energie und Umwelt, ist auch wenig überraschend, passt gut zu Deutschland. Also Großanlagen bauen, so. Wir bauen das welthöchste Landwindrad mit einer Nabenhöhe von 300 Metern. Den höchsten Windmessturm haben wir schon gebaut, um zu messen, ob sich das überhaupt lohnt zu tun. Antwort ist, lohnt sich. Also machen wir es. Und das in 2 Jahren steht das. Und auf der anderen Seite des Energiespektrums bauen wir gerade Großlaseranlagen für die laserbasierte Trägheitsfusion, also Kernfusion. Und mit ganz vielen Lasern auf ein ganz kleines, ein Kubikmillimeter großes Pellet schickt, was dann 10-mal pro Sekunde gemacht wird, um Energie zu erzeugen. Und in diesem Spektrum dazwischen, wir machen Microbubbles, um Mikroplastik aus dem Wasser zu entfernen und so weiter und so fort. Also auch hier stoßen wir auf große, interessante Komplexe, die einfach uns nahe liegen. Ne? Also Life Science, Energie und Umwelt. Und der dritte ist angesiedelt im IT-Umfeld. Da ist natürlich viel KI drin, aber wir machen eher Hardware als Software, weil Softwareforschung wird häufig in den Unternehmen gemacht. Also wir haben es ja eben gehört, die Privatisierung dieser Forschung. Ich komme aus der Branche, das war eigentlich schon immer so. Also ich habe immer die Forschung in der Firma gemacht, das war normal. Wir haben das gar nicht so genannt, das war einfach die Entwicklung bei uns. Und das ist heuer auch noch so. Deswegen, wir haben zwar ein Softwareprojekt, das ist ein Datenbanksystem, völlig neuartiges, aber die meisten Sachen sind neue Chip-Architekturen. Also vom kleinsten, also sogenannte Memristoren, ne, das sind dann die Elemente von Chips, ne, bis hin zu neuen Computerarchitekturen, die nicht mehr auf John von Neumann zurückgehen, sondern neuromorph sind, also eher dem Hirn nahe oder vielleicht sogar biologisch.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Challenge wettbewerblich. Sie verfolgen ja sowohl eine Pull- als auch eine Push-Strategie. Vielleicht, wenn Sie da bitte noch mal 1-2 Sätze dazu sagen könnten. Und was dieses jetzt im Juli beschlossene Freiheitsgesetz für Sie bedeutet.
Erst im Kabinett beschlossen. Ins Parlament kommt es erst im November. Also
das noch ist ja mit manchen Gesetzen.
Das ist so, genau. Wir sind gerade in diesem Prozess. Aber ich fange mal mit der Art, wie wir arbeiten, an. Wir machen genau genommen 3 Sachen. Das eine ist der Top-Down-Approach, also Push, ne? Dass wir eine große Frage der Zeit vorgeben. Zum Beispiel, wir hätten gerne einen Breitband-antiviralen Wirkstoff, allerdings technologieoffen. Wie, ist uns egal. Ne? Hauptsache das Problem wird gelöst. Das stellen wir dann in den Raum. Dann können sich Teams bewerben. Über 2 Monate ist die Call-Phase. Übrigens reichen 90% Sonntagabend um 5 ein. Ne? Also man muss so im Call wirklich so, wir haben jetzt gerade wieder eine geclosed. Es ist nicht einfach für die armen Leute, die das organisieren. Also sie gucken am Freitag 10 Einreichungen, gucken am Sonntag 55 Einreichungen. Das ist crazy. Also die 2 Monate werden auch gebraucht, kann man daraus sehen. Dann sichten wir das. In der Regel haben wir eine Jury, die dann nach nochmal 3-4 Wochen dann tagt. Da müssen die Teams pitchen, die vorausgewählt sind. Nicht alle schaffen es bis zum Pitch. Das sind dann in der Regel 20. Davon werden in der Regel 10 ausgewählt, die dann auch sofort Bescheid bekommen. Der Vertrag, den die Teams unterschreiben müssen, der liegt schon beim Call vor. Das ist 10-seitiger sogenannter PCP, Pre-Commercial Procurement Vertrag. Vertrag unterschreiben, Abschlagrechnung schreiben, 3 Tage später hat man das Geld. So, und das ist für kleine Unternehmen oder große ist es Umsatz, ne? Für Institute müssen halt Rechnung schreiben, das ist vielleicht manchmal schwierig. Also sehr agil, geht nicht, also ist kein Invest, das heißt, man geht auch nicht auf den Cap-Table dieser Unternehmen, sondern es ist Umsatz. So, wir begleiten die, betreuen die dann über eine Zeit nach einer Phase 1, auch in der Regel ein Jahr. Plus minus müssen die wieder vor der Jury pitchen, was sie denn geschafft haben. Und übrigens am nächsten Tag dann schon vor Venture Capital, Corporate Venture und Stiftungen, damit die schon mal langsam sich eingerufen. Und in der zweiten Phase spätestens müssen sie gründen, wenn sie es bis dahin noch nicht gemacht haben. Also falls sie noch in Unis sitzen. So, da reduzieren wir das Feld, aber dafür gibt es doppelt so viel Geld. Und das machen wir dann noch ein drittes Mal und vielleicht auch ein viertes Mal. Die sind so in der Regel mit 25 bis 40 Millionen datiert. So, der Pull ist, man kann jederzeit auf unsere Webseite gehen, Projekt einreichen. Da muss man 12 Fragen beantworten, weil wir ein bisschen... sagen wir mal, Selbstfindung, ist das wirklich eine Sprunginnovation? Das ist für viele nicht so ganz, und InnovatorInnen sind ja immer ein bisschen enthusiastisch für ihr Projekt. Muss man sagen, ne, ist es wirklich so weltverändernd? Wenn uns das gefällt, circa 5% sind das, dann erteilen wir in der Regel einen sogenannten Validierungsauftrag. Dann haben wir noch so eine Art Inkubationsphase. Da können die schon mal ein bisschen weiterentwickeln, uns ein paar Fragen beantworten. Wir können ExpertInnen beistellen und so weiter. Also das Projekt quasi seinen Weg in die Welt findet und dann gibt es ein Exposé zum Abschluss. Und wenn uns das gut gefällt, dann gehen wir in die Großfinanzierung. Das müssen wir im Augenblick noch ein bisschen kompliziert über ein GmbH-Konstrukt machen. Das hat man sich früher mal so ausgedacht, um sich mit dem Beihilferecht irgendwie durchzuschummeln. Hat damit aber das kleine Problem am Anfang zu einem großen am Schluss gemacht. Also war nicht so eine brillante Idee. Das wollen wir jetzt ändern. Gleich der Übergang zum Sprintgesetz. Und dann gibt es zwischen 20 und 90 Millionen über ein paar Jahre. So, aber das kann auch, wenn es nicht gut läuft, jederzeit abgebrochen werden. Und das dritte sind dann eben strukturelle Sachen, wo wir Strategien schreiben. Das haben wir für den EU-Chips Act gemacht. Da haben wir die Strategie geschrieben für den IP-Transfer aus den Unis, für eine 5G, 6G-Strategie für die Bundesregierung und noch so vieles mehr. Also immer, wenn es eher entweder soziale oder gesellschaftliche oder Themen sind, die einfach zu groß sind für uns, die wir nicht finanzieren können. Oder wo wir sagen, hier müssen wir eigentlich mal eine Strategie aufschreiben und eine Mission und die Regierung beraten oder die Kommission beraten, dass wir da das Richtige tun. So, Gesetz. Mein Scherz geht immer so, die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation. Ne? Ich kann das auch schon schnell sagen, weil die Art und Weise, wie der Staat Innovationsfinanzierung und Förderung macht, die hat sich ganz schön tradiert und ist langsam und schwerfällig geworden, sodass das Geld eigentlich immer in dieselben Kanäle fließt. Und nur große Unternehmen oder eben die Unis und so weiter, die dafür Menschen haben, das überhaupt annehmen können. Das heißt, alle Wettbewerber des Bundes landen dann immer in dieser Zielgruppe. Das ist aber nur vielleicht maximal ein Drittel der Republik. Ne? So, wir haben gesagt, nee, wenn wir die Sprint machen, wollen wir ja 100% daran teilnehmen lassen. Deswegen haben wir dieses Verfahren so PCP entwickelt. Das konnten wir, aber manches können wir halt nicht. Und dafür braucht es tatsächlich ein Gesetz. Und das ist das Sprintfreiheitsgesetz, was technisch nichts anderes ist, als dass wir hoheitlich beliehen werden mit der Aufgabe, Sprunginnovationspotenzial zu entdecken und zu fördern. Damit sind wir so eine Art, damit werden wir zur echten Behörde. Das klingt ganz furchtbar.
Und unterstellt dem Wirtschaftsministerium?
Ja, dann, die Unterstellung fällt fast weg. Also wir sind im Augenblick dem Bildungsministerium, dem Wirtschaftsministerium nachgelagert, ne, und wir sind von denen beauftragt. Das heißt, der hoheitliche Auftrag unserer Arbeit liegt bei den Ministerien. Was dazu führt, dass sie eine sehr enge Fachaufsicht machen müssen, weil die sind ja jetzt die demokratisch Ermächtigten und die müssen ja gucken, dass wir keinen Mist bauen. Dafür haben wir aber eigentlich einen Aufsichtsrat, auch einen sehr gut besetzten mit dem Peter Leibing, also seine Klatten, aber auch mit Staatssekretären und Leuten aus der Wissenschaft, wie Dietmar Hauff und die Gitta Wolf. Also kann man sagen, das ist schön divers besetzt, ne? Und sind auch 10 Leute und die machen das, aber dann müssen wir das denen und dann müssen wir es den Gesellschaftervertretern, da gibt es auch noch 2 aus dem Ministerium und dann müssen wir es den Referaten und dann kommt immer das Finanzministerium. Also haben wir insgesamt 7 Referate, denen wir es erklären müssen. Und das Gesetz sorgt dafür, dass es nur noch ein Referat ist, der dann noch eine Rechtsaufsicht macht. Und wir hoffen noch, diese beschränkte Fachaufsicht, dass das reicht, dass der Aufsichtsrat das bereits macht. Wir sind jetzt im parlamentarischen Prozess mit dem Gesetz. Vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen.
Drücken wir mal die Daumen.
Danke.
Man sagt in der Regel, Deutschland hat einen Nachholbedarf eher bei der Umsetzung, nicht bei der Generierung von Innovationen. Auch Ihre Meinung?
Ja, ich will jetzt nicht so allzu sehr dialektisch werden, aber eine Innovation ist erst eine, die in die Welt kommt. Ne? Das heißt, das ist eine Invention oder eine Idee. Ne? Und ja, dann Ideen haben wir viele, ne? Auch schlaue Inventionen, aber dann die Translation in eine Innovation, die dann in die Welt kommt, nicht gut. Ne? Also die Unternehmen können das mit ihren inkrementellen Innovationen, die sind quasi Maschinen, die das hinkriegen. Aber wenn immer wir wirklich mal eine disruptive Erfindung machen, und das machen wir verdammt oft, Zum Beispiel das ganze Thema Large Language Modelle, ich habe es eben erwähnt, der Jürgen Schmidhuber 1990, 91 an der TUM. Aber ChatGPT in den USA, MP3 in Erlangen, ne, vor mittlerweile 30 Jahren, iPod in Amerika. Genau da liegt es. Und irgendwo da setzt ja auch die Sprint an für Sprunginnovation. Diese Translation, also wenn das Wissenschaftssystem sozusagen am Ende der Finanzierungsfähigkeit ist, gehen wir rein und bringen es dahin, dass es privatwirtschaftlich finanzierbar wird. Da ist eine Lücke. Aber nicht nur bei Sprunginnovationen. Das ist auch bei ganz normalen Deep Tech zumindest Sachen so. Software geht, weil das nicht so teuer ist, weil man nicht so viel Geld braucht. Und dann hakt es ganz hinten am Wachstumskapital. Das heißt, wenn was funktioniert und man ist jetzt ein sogenanntes Scale-Up und kein Startup mehr und sie brauchen 50, 100, 200 Millionen, dann kriegen sie das Geld nicht von hier. Dann müssen sie andere Dinge anzapfen, was nicht unbedingt schlimm ist, ausländisches Geld einzunehmen. Aber wenn das mehrheitlich wird, wird es halt problematisch.
Wenn Sie Politiker wären, was wäre der eine Hebel, den Sie außer Sprint noch mal in Bewegung setzen würden, um zu sagen, das bringt Innovation in Deutschland richtig nach vorne? Können ganz frei wählen.
Oh je, ich habe aber 700 Wünsche, ich muss mir überlegen, welcher das ist. Also die armen Politiker, die haben wirklich viel zu tun. Ich glaube, ich würde das machen, was ich eben auch auf der Bühne gesagt habe, nämlich ich würde Fachgremien installieren von Partikularinteressen freien Fachleuten, die inhaltlich die Politik beraten. Das heißt die Leitungsebene, aber auch die Arbeitsebene in den Ministerien und auch im Kanzleramt. Denn da hat oft Politik nichts zu suchen, muss man sagen. Es gibt technologische Entscheidungen, die sind nicht politisch. Die sind auch ziemlich binär. Also entweder man macht es oder man macht es nicht. Ne? Und da eine umfassende strategische Beratung zu haben, Leute, die diese Strategien aufschreiben, sehr kompetent und verproben, das in eine Mission übersetzen und das als Handlungsvorschlag an die Politik geben, die dann da wiederum dafür sorgt, dass es in ein Umsetzungsgremium zurückkommt. Und es kann dasselbe Gremium sein, was auch das Program Management da macht. Ich glaube, damit wäre wahnsinnig viel gewonnen, weil dann können wir uns auch selber reparieren. Ne? Weil der 698. Wunsch ist, dass man sich total entschlackt, wie man in der Bundeshaushaltsordnung Vergaben macht. Das ist einfach eine Generalkatastrophe, ne, und schließt auch wieder viele aus. Und die Vergaben nicht nur bei einer Beauftragung, sondern auch wie bei Wissenschaftsfinanzierung machen, denn das ist ungefähr dasselbe, wie Projektfinanzierung, Zuwendung und so weiter gemacht werden, um den WissenschaftlerInnen und den Auftragnehmern einfach nicht 50% Verwaltung auf den Kopf zu laden. Wir würden einfach plötzlich die doppelte Menge Energie haben beim gleichen Geld.
Das wäre schon was. Wenn Sie als Unternehmer noch einmal ganz neu durchstarten könnten, ist ja noch nicht ausgeschlossen. Was wäre Ihr Geschäftsmodell?
Ja, das kommt darauf an, was ich mache. Ne?
Wiederum, das Budget ist völlig unbegrenzt.
Es ist völlig unbegrenzt, was wäre mein Geschäft.
Was wäre der Traum?
Also mein Traum, ich denke natürlich erstmal inhaltlich, was für ein Problem würde ich denn gerne lösen wollen. Es gibt ja so, also ich sage mal, der Vater aller Sprunginnovationen ist Energie. Mhm. Ja, also einfach so viel Energie, wie wir brauchen oder auch nicht brauchen, so günstig und grün, dass es sich noch nicht mehr lohnt, das abzurechnen. Das wird natürlich das Geschäftsmodell schwierig, also ein bisschen rechnen wir ab. Das würde nämlich unglaublich viele Probleme auf einmal lösen. Also saubere Luft, saures Wasser, Ernährung. Sie können aus Strom Proteine herstellen, mehr brauchen sie gar nicht. Ne? Und wenn das dann auch noch verteilbar ist, dann könnten wir für Wohlstand überall auf der Welt sorgen. Und dann haben wir auch das Migrationsproblem gelöst. Wir können das Klimaproblem ganz anders angehen. Also da ist die Musik. Und das andere, die Mutter aller Sprunginnovationen, ist Bildung. Ja, denn die andere Großenergie ist in den Köpfen derer, die da heranwachsen. Und das könnte man übrigens auch noch ein bisschen weiterspinnen Richtung KI. Ja. Denn letztlich ist das auch nichts anderes als Bildung von Kindern, nur dass es unsere Roboterkinder sind, die KIs. Und denen müssen wir auch mal Nieren beibringen. Aber natürlich wollen wir auch, dass die besser, höher, schneller, weiter als wir sind, so wie das Eltern mit ihren Kindern ja auch tun. Und wenn wir das so sehen, dann kannst du das eigentlich in einem Pfad sehen. Und dass wir unsere Kinder und Roboterkinder so ausbilden, dass sie zu Menschen werden, die wir und zu Maschinen werden, die wir sehr gerne hätten.
Und das hört sich total optimistisch an. 5 Fragen an Rafael Laguna de la Vera. Herzlichen Dank für diese positive Perspektive heute.
Sehr gerne.
Fünf Fragen am Bastian Nominacher. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Dialog. Als erstes würde mich interessieren, Herr Nominacher, wann wurde Ihre Leidenschaft für IT geweckt? Welche Rolle spielten Schule, Universität, Wann gab es die Initialzündung zu gründen?
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und ja, bei mir wurde das schon ganz früh geweckt. Ich bin ja eigentlich der Sohn aus einer Bäckerfamilie. Meine Familie ist seit über 120 Jahren im Bäckereigeschäft, aber mein Vater hat immer eine sehr, sehr große Passion wirklich ja für Technologie. Und wir sind ja schon früh auf Flohmärkte gefahren, haben uns Computer zusammengebastelt, noch den 888er, haben dann immer noch so eine Festplatte mit 10 Megabyte, die wiegt, glaube ich, 20 Kilogramm. Und da wirklich einfach gesehen, was das für Dinge, die man damit eigentlich bewegen kann, und dann eigentlich mit dem aufgewachsen, kann mich noch erinnern, als ich mein erstes Modem hatte, über 70 Meter Kabel, das waren 2400 Baud Modem, und es hat mich von Anfang an eigentlich wirklich beeindruckt, was man da erreichen kann und wie schnell der Grad der Innovation war. Und war das dann auch klar für mich, dann in der Ausbildung wirklich in den Bereich zu gehen, also ja wirklich die Grundlagen zu legen, praktisch und auch aus wissenschaftlicher Hinsicht, um diese ja beeindruckende neue Technologie zu verstehen.
Also die Übernahme der Bäckerei war keine Alternative, oder?
Nein, ich esse sehr gern die Backohren, aber meine Passion war immer wirklich dann in die Tüte gehen. Da wurde ja wirklich sehr toll von meiner Familie unterstützt, die das ja gesehen und gespürt haben. Und ich glaube, das war der richtige Schritt.
Und dieses Process Mining, die Idee dazu, auch das zu kommerzialisieren, das ist an der Uni entstanden?
Ja, wir drei Gründer, Martin Klenk, Alexander Rink und ich, haben uns kennengelernt, als wir alle studiert haben in München, an der TU München. Und wir waren bei der studentischen Unternehmensberatung Academy Consult. Das ist eine tolle Einrichtung, wo Studenten aus den verschiedenen Fachrichtungen, Martin ist ja Informatiker, Alex ist Mathematiker, ich bin eine Mischung aus Wirtschaftsinformatik und Finanzmathematik, Projekte für Unternehmen machen. Und wir hatten damals eine Anfrage vom Bayerischen Rundfunk, die ein Problem mit dem IT-Service-Prozess haben, weil er einfach zu langsam war, sehr viel Energie reingesteckt, viele Ressourcen, aber Lösungszeiten von über 5 Tagen. Und die wollten das optimieren. Da sind wir reingekommen, jung, ambitioniert, mit dem Ziel, den Prozess jetzt wirklich komplett umzukrempeln, damit die endlich einfach die Probleme schnell und kundenfreundlich lösen können, die internen IT-Anwender haben. Haben aber dann schnell festgestellt, dass diese klassischen Methoden wie Interviews, Brown Paper Sessions nicht wirklich da einen transformativen Impact machen können. Aber wir hatten unser Commitment, wie man heute schon sagt, gegeben, dass wir das verbessern. Und wir hatten einen recht technischen Hintergrund und haben gesehen, alles, was da passiert, ist wirklich in den Daten der Systeme wirklich gespeichert. Wir hatten auch Publikationen von Will van der Alst, dem Professor damals noch der TU Eindhoven, gelesen zu den ersten Veröffentlichungen von Process Mining. Und das war eigentlich der Heureka-Moment. Wir sehen, da ist das Problem und da ist eine Technologie. Und haben uns einfach 3 Monate bei mir in der Wohnung hingesetzt und die erste Version von Celonis entwickelt. Und dann sind wir zum Kunden zurück. Und damals war es noch ganz einfach. Heute haben Sie ja mit Celonis, können Sie Daten von Unternehmen direkt anschließen, in live sehen, optimieren. Das waren noch Ausdrucke, die wir da generiert haben. Aber die waren so begeistert und wir konnten dann genau sehen, wo es die Probleme in den Prozessen gab und den Prozess von über 5 Tagen Lösungszeit auf unter 1 Tag Lösungszeit optimieren. Das war eigentlich der Startschuss vor Celonis und das ist das, mit dem wir uns bis heute beschäftigen. Also wirklich Unternehmen dieses System of Value zur Verfügung zu stellen. Ein Ansatz, wie man wirklich sehen kann und gerade für CFOs eine unglaublich spannende Technologie, wirklich eigentlich als ich nenne sie mal der Super Process Owner, zu verstehen, wie läuft mein Geschäft und wo verliere ich Performance, sei es jetzt auf der Bottomline, unnötige Kosten, unnötige Working Capital in Bildung, wo habe ich auf der Topline, wo können wir Umsatz, Kundenzufriedenheit steigern und auch im Bereich Sustainability, weil oft sind Prozessprobleme nicht nur mit kaufmännischen Auswirkungen, sondern führen auch zu Ressourcenverschwendung und unnötigen CO2-Emissionen.
Und Sie sagen, Ihr Kern ist vom Kundendenken. Das ist das Erfolgsrezept.
We live for customer value bei Celonis. Der Grund, warum Celonis so schnell wächst und wir wirklich so eine breite Kundenbasis, die Household Names über 20 Industrien haben, ist, weil wir diese sehr, sehr starken Werte von den Kunden generieren. Oft im 2- oder 3-stelligen Millionenbereich, wo die entsprechende Optimierungen umsetzen können. Und das ist natürlich dann attraktiv und führt dazu, dass die CFOs, CEOs dann wirklich auf die Agenda setzen.
An welcher Stelle hat Deutschland den größten Nachholbedarf? Bei der Entwicklung von Innovationen oder bei der marktlichen Umsetzung?
Ja, ich bin als Unternehmer ein Berufsoptimist. Also ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangslage in der Hinsicht der Generierung von Innovationen. Wir haben eine starke Forschungs- und akademische Basis, eine Talentbasis, wo wir auch als Celonis sehr stark davon profitieren. Sei es jetzt mit den Universitäten, die wir in München haben, die TU, LMU, die Universität der Bundeswehr und die Universität of Applied Science, aber auch wie die RWTH Aachen oder auch das KIT, diese Talente und die, was die auch entwickeln, ist super spannend. Bin da als Business Angel aktiv. Deshalb, ich glaube, auf dem müssen wir aufbauen. Und ich glaube, die haben auch die ersten Ideen. Der nächste Schritt ist dann wirklich die Skalierung, das weltweit umzusetzen und auch zu den Kunden zu bringen. Und Bauborn für Zellon ist immer eine Themenstelle, mit der wir sehr aktiv beschäftigt haben. Wir hatten da ein einschneidendes Erlebnis, ein Bekannter von uns, hat er auch ein Technologieunternehmen ein paar Jahre vor uns gegründet. Super Technologie, war weltweiter Marktführer, aber war nur in Europa und mit Fokus auf Deutschland tätig. Dann vor 2 Jahren wurde er von einem amerikanischen Konkurrenten übernommen, der schlechtere Technologie hatte, aber einfach eine wesentlich größere Skalierung. Und da war für uns eigentlich immer klar, wir haben so eine leistungsfähige Technologie und wir haben eine Vision, wirklich jedem Unternehmen der Welt wirklich zu enablen, das Potenzial ihrer Prozesse zu unlocken, also wirklich das freizusetzen. Und das können wir nur machen, wenn wir wirklich global tätig sind. Deshalb war seit 2016 wirklich mit unserem US-Headquarter in New York, wo wir dann das vorantreiben, die USA natürlich als der wichtigste Softwaremarkt weltweit. Und wir oft gefragt, sind wir ein deutsches, ein amerikanisches Unternehmen? Da sage ich, alles smart, wir sind ein globales Unternehmen. Wir bedienen die führenden Kunden weltweit mit den besten Talenten, die es auf dem ganzen Planeten gibt.
Wenn es um Innovationsförderung durch den Staat geht, an dieser Skalierung, da kann der Staat doch eigentlich nicht ansetzen, helfen, oder? Das ist Sache des Unternehmens?
Ich glaube, das ist nicht nur der Staat. Ich glaube, man kann es erst nicht nur, aber es gibt natürlich Rahmenbedingungen in all den verschiedenen Bereichen. Also wir haben natürlich Ansatzpunkte, die da helfen können. Ich glaube, in der Frühphase gibt es gute Werkzeuge, wie das Exist-Gründerstipendium, von dem wir auch profitiert haben. Für die Skalierung in dem größeren Bereich, ich glaube, es gibt 2, 3 Ansatzpunkte, die man relativ leicht ansetzen kann, auch von der Regierung, die auch andere erhebliche Vorteile für deutschen Wohlstand bieten. Das eine ist gerade die Regulierung der Kapitalanlagegesellschaften. In den USA wird sehr stark auch natürlich in Aktien und auch Risikokapital, sind ja nur kleine Tranchen, aber wenn natürlich eine Firma, die wir ja lernst, ein sehr, sehr großes Vermögen verwaltet für deutsche oder weltweite Anleger, da auch investieren kann, da kann ich natürlich auch dieses Kapital zur Wertschaffung zur Verfügung stellen. Das heißt, hier die Regulierung anzupassen, das ganze Thema im Bereich der Mitarbeiterbeteiligungen, weil dort natürlich auch Wohlstandkapital geschaffen wird, das reinvestiert wird. Und natürlich kann man auch immer Ansatzpunkte im Bereich der Bürokratieabbau, Skalierung, aber ich glaube, die ersten beiden Dinge, also sei es jetzt Liberalisierung oder eine Angleichung, würde ich sagen, internationale Standards, wirklich von Kapitalanlagegesellschaften investieren können und Mitarbeiterbeteiligung sind 2 sehr, sehr starke Hebel, die man damit umsetzen kann.
Wir haben eben mit dem Leiter der Sprungagentur für Sprunginnovationen diskutiert und ein Gamechanger ist nun mal die künstliche Intelligenz. Sie arbeiten schon lange damit zusammen. Wo würden Sie die Anwendungsmöglichkeiten in der Zukunft sehen? Wo vielleicht Grenzen, wo Schattenseiten, wenn man das mal so ein bisschen abglaubt?
Ja, der ist natürlich super spannend für uns bei Celonis, weil wir uns ja seit der Gründung eigentlich Prose Mining ist eine Machine Learning oder AI-Anwendung wirklich im Prozesskontext zugeschnitten auf die Prozessdaten. Und deshalb haben wir uns schon lange damit beschäftigt, das ist auch tief in unsere Applikation integriert, sei es jetzt beispielsweise, um vorherzusagen, wo Lieferprozesse nicht pünktlich ablaufen, wo sind die Prozessprobleme. Und das ist natürlich extrem wertvoll. Das ist natürlich einerseits die Aufgabe, das weiterzuentwickeln, diese Wertpotenziale zu erheben. Da kommt bei uns jetzt gerade die neueste Version auf den Markt mit sogenannten Object-Centric Prose Mining, wo wir ein Datenmodell geschaffen haben, wie die Unternehmen wirklich auch KI-Modelle auf ihren Prozessdaten trainieren und umsetzen können. Das heißt, das ist jetzt in unserem Bereich wirklich eine Themenstellung, wirklich das nutzbar zu machen, im Kontext der Unternehmen auf der Basis aufzusetzen und auch ja wirklich die Unternehmen in die Lage zu setzen, nachdem eine viel größere Aufmerksamkeit und auch Bedarf dafür da ist, das eigentlich umzusetzen und damit zu agieren. Ich glaube, als Gesellschaft muss man sich einmal wirklich damit beschäftigen, die richtigen Rahmenbedingungen aufzusetzen. Da kann man nicht zu stark überregulieren, weil wir dann einfach als Markt zurückfallen und eigentlich das komplett von ausländischen Playern dominiert wird. Und ich glaube, das ist immer eine sehr starke Chancen-Risiko-Abwägung mit allen relevanten Parteien notwendig. Das ist einerseits natürlich die Anwender, die Betroffenen, also gerade von wem die Daten sind, die Unternehmen, aber dann auch die Politik zusammen das mitzumachen. Das kann nicht nur durch die Regulierung getrieben sein, sonst laufen wir da einfach das Risiko, dass jemand anders da die Standards setzt und wir dann gezwungen sind, einfach diese Lösungen wahrscheinlich mit einem wesentlich schlechteren Sicherheitsgrad zu nutzen.
Wo Sie schon so lange damit zusammenarbeiten, hätten Sie das so eingeschätzt, dass vor anderthalb, zwei Jahren dann ChatGPT beispielsweise so durchgestartet ist? Haben Sie es im Radar?
Man muss natürlich immer das genau angeschaut, gerade an dem Forschungsbereich. Sie können das nie exakt vorstellen, wenn das ein Inflection Point ist. Als Unternehmer und Technologieenthusiast hätte ich schon erwartet, dass es wesentlich früher da eine Akzelerierung gibt. Muss aber dann dazu gestehen, diese enorme, es ist natürlich toll, gerade diese leichte Nutzbarkeit, ein ganz klarer Anwendungsfall. Und das ist super. Ich glaube, das sind, wir haben auch über das Thema Sprunginnovation gesprochen. Einfach so, wenn sich über lange Zeit die Basis aufbauen und dann kommen dann verschiedene Ansatzpunkte zusammen und ich glaube, wir müssen da wirklich die Chancen daraus nutzen und auch diese, was das mobilisiert an Aufmerksamkeit, an Kapital, an ja, Talent, an Interesse auch der Unternehmen und dann das Positive wirklich in die richtige Richtung kanalisieren.
Nach den Menschen wollte ich zum Abschluss nochmal fragen, Sie haben etwa 3000 Mitarbeitende, Zelonauten heißen die, glaube ich, noch. Früher haben Sie die selbst ausgesucht. Geht das noch? Erste Frage. Und zweite Frage, was tun Sie für den unternehmerischen Nachwuchs?
Ja, die unternehmerischen Nauten sind die absolute Basis. Ich meine, Sie können den großen Markt haben, eine tolle Technologie, zufriedene Kunden. Das geht alles nur, wenn wirklich die Mitarbeiter da sind. Und deshalb sind unsere Nauten wirklich der Kern und haben da sehr viel Aufmerksamkeit, Energie reingesteckt. Lange Zeit mit unseren Gründerinterviews. Das geht natürlich jetzt nur in einem sehr kleinen Teil, weil das natürlich ein größerer
Führungskräfte ist.
Führungskräfte oder einzelne wirklich ausgewählte Mitarbeiter in Key-Positionen, da sich dann mal Zeit zu nehmen. Aber sonst müssen wir wirklich eine skalierbare Struktur aufbauen. Und was wir da gemacht haben, ist wirklich unseren Wertekompass aufgesetzt, den Celonis Way. Der hat einfach in die Lage versetzt, auch das in die Organisation zu transportieren. Und da müssen wir natürlich jeden Tag dran arbeiten. Einerseits, was stellen Sie für Mitarbeiter ein? Was ist die Kultur, wie wird das geführt? Und das ist eine tägliche Arbeit, wo wir dran arbeiten, um diesen Celonis Spirit zu erhalten. Auch mit einem sehr stark international wachsenden Unternehmen das aufzusetzen. Und dazu gehört natürlich, sich ständig eigentlich um die besten neuen Talente zu beschäftigen. Wir haben glücklicherweise eine sehr, sehr starke Aufmerksamkeit von Talenten, einfach aufgrund der Entwicklungsmöglichkeiten, sei es im Engineering, wo die Entwickler wirklich an den herausforderndsten technischen Problemen arbeiten wollen, wo die mit riesigen Datenvolumen, wo die wirklich eigentlich Dinge tun, da das unglaublich, das war machbar, also wenn man die Grenze des Machbaren ein bisschen nach vorne verschiebt, jeden Tag. Aber in anderen Bereichen, sei es jetzt Data Science oder unsere Value Engineers, die wirklich mit dem Top-Management der Kunden arbeiten. Und da ist es immer, man muss aktiv sein. Wir arbeiten auch sehr eng mit den Universitäten zusammen, haben da über 800 Partner-Unis in unserer Academic Alliance. Und das, glaube ich, dann, wenn man spannende Gelegenheiten anbietet oder da aktiv ist, dann kommen die Talente auch und dann muss man einfach den Besten oder die Beste jeweils auswählen.
Hört sich optimistisch an. 5 Fragen am Bastian Nominacher leider schon wieder rum. Herzlichen Dank, dass Sie uns Ihren Optimismus mit auf den Weg gegeben haben.
Ja, vielen Dank für das gute Gespräch.
Dankeschön.